Seit rund 20 Jahren zählt diese Frau zu den vielschichtigsten und gefragtesten Schauspielerinnen. Spätestens seitdem Franziska Weiß an der Seite von Wotan Wilke Möhring als Tatortkommissarin ermittelt, ist sie in Deutschland auch einem großen Publikum bekannt. Mehr als 8 Millionen schalten im Schnitt ein, wenn die Österreicherin und Wahlberlinerin einen neuen Fall lösen muss. In dieser Episode verrät Franziska, warum sie im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit immer wieder Grundsatzentscheidungen treffen muss, wieso sie sich im Leben immer wieder als Außenseiterin gefühlt hat und seit wann sie sich selbst rundum mag. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, warum Aufgeben für Franziska niemals eine Option sein wird und warum sie immer wieder neue Etappenziele braucht, die sie sich erkämpfen kann, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Wir wünschen dir gute und inspirierende Unterhaltung. Die Alexander Newe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
Hallo liebe Franziska, wie schön, dass ich dich in meiner Show begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung, lieber Alexander.
Sehr, sehr gerne. Und ich finde es super, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch, das wir jetzt führen. Erste Frage, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal in deinem Leben einen Tatort-Krimi gesehen hast?
Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich den gesehen habe, aber tatsächlich weiß ich, dass ich als Kind immer extrem aufgeregt war, wenn diese Musik kam, weil ich konnte die nicht wirklich genau einordnen und ich glaube auch als Kind konnte ich nicht unterscheiden, ist das jetzt Derek, der alte Tatort oder was auch immer, aber ich wusste nur, aha, jetzt kommt das spannende Programm und es war wirklich immer der Moment, wenn diese Tatort-Signation kam, stieg für mich die Spannung. Ich wollte natürlich als ganz normales Kind mal ins Bett gehen.
Logisch, ne? Und das ist ja so, so guilty pleasure, man weiß genau, man darf es eigentlich nicht, man bettelt, dann kann ich nicht die ersten 10 Minuten noch sehen, bis der Mord geschieht.
Genau, und deswegen habe ich immer wahnsinnig gehofft, dass meine Mutter die Designation nicht hört, im Gegensatz zu mir, und nicht dran denkt, ach, Kind muss ja ins Bett. Und deswegen war für mich diese Musik einfach immer mit unfassbarer Spannung verbunden.
Toll, und weißt du noch ungefähr, wie alt du warst? Weil für einige sitzen ja schon heutzutage mit 5 vorm Horrorfilm. Ich weiß, das wollen wir natürlich nicht jetzt gutheißen, aber gibt's ja. Warst du 6 oder älter oder jünger? Oder?
Bei mir ging das gar nicht so um den Inhalt tatsächlich, sondern es ging um die Uhrzeit. Weil,
Also du hast aber assoziiert, Tatort-Melodie ist eine Uhrzeit, da wird es dann sexy, interessant, spannend, da sind Begehrlichkeiten bei dir ausgelöst.
Also genau, die Spannung war halt, jetzt werde ich jetzt ins Bett geschickt oder nicht. Und bei mir, weil ich habe einen großen Bruder, der ist 8 Jahre älter als ich, einen Bruder mit einem 1A-Filmgeschmack. Und deswegen bin ich damals schon, da war er 16 und ich 8 oder er 15 und ich noch jünger, da hat er sich die ganzen Horrorfilme reingezogen, also so Weißer Hai und so weiter. Das habe ich wirklich als Kleinkind geguckt. Und Kriegsfilme. Kriegsfilme, also Full Metal Jacket habe ich wirklich gesehen. Da war ich, da hatte ich von Mathe noch gar keine Ahnung. Und dann natürlich die ganzen Komödien, die Bad Taste Komödien, also so Police Academy 1 bis 200 die kann ich alle auswendig. Also ich habe 1:1 das Entertainment meines pubertierenden Bruders, das hat mich geprägt, gebildet und bis heute stark beeinflusst.
Sehr, sehr schön. Ja, ist bei mir, ich habe eine jüngere Schwester, da war das nicht so interessant. Da war es dann eher so Bibi Blocksberg-Kassetten. Das fand ich dann eher langweilig.
Hab ich nie gehört.
Oder Benjamin Blümchen. Es ist ja inzwischen der 8. Fall, den du als Tatort-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring bestreitest, wo du ermittelst. Ich habe gelesen, ihr seid auch privat euch sehr sympathisch. Ist da inzwischen wirklich eine Freundschaft daraus entstanden oder ist das eher so eine sympathische Kollegialität, die sich da aufgebaut hat?
Nein, man kann schon von Freundschaft sprechen.
Ja, und also man hält den Kontakt auch neben den Dreharbeiten. Ihr macht ja 1 bis 2 Folgen im Jahr, ne? Also das ist nicht so ganz...
Ja, also eigentlich hat sich's bei 2 eingependelt im allerersten Jahr. Damals war es nur einer, aber seither sind es 2 im Jahr und... Ich bin wirklich, das fühlt sich auch sehr schön an, das sagen zu können, dass ich da wirklich mittlerweile dass da eine Freundschaft erwachsen ist. Und ich glaube, wir kennen einander jetzt auch schon so in so manche Ausnahmesituation. Also gerade Nordsee bei Eis, Regen, waagrecht und so. Also auch in Situationen, in die man sich eigentlich nicht so, also als Freunde hat man ja auch manchmal die Chance, was ja auch der Unterschied zu einer Partnerschaft ist, aber bei Freunden hat man dann auch die Chance, sich irgendwie so im besten Licht zu präsentieren, wenn man sich jetzt nicht so oft sieht. Aber wir haben doch, wir verbringen 2 Monate im Jahr miteinander und die sind dann auch echt fordernd. Und das sind dann Unwägbarkeiten beim Dreh oder irgendwelche schlechten Uhrzeiten oder sonst irgendetwas. Und das hatten wir aber, das hat uns bisher noch nicht, stand uns nicht im Weg, sondern ganz im Gegenteil. Das Vertrauen wächst. Schön. Und
also man lernt sich auch kennen von den nicht nur Schokoladenseiten, ne, höre ich raus. Also natürlich gibt es dann auch mal Fälle, wo es einfach alles nervig läuft während der Dreharbeiten, Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Man muss ewig warten. Und da können ja auch mal die Nerven blank liegen. Aber da seid ihr auch eingegroovt und seid ja auch zusammengewachsen, schnurrt miteinander.
Also tatsächlich ist das toll, zu wissen, dass wir da einander haben, weil alles andere kommt und geht, weil beim Tatort sind auch immer unterschiedliche Teams, andere Regisseurinnen, Regisseure, es verändert sich immer sehr viel und der Fels in der Brandung für mich ist da Wotan. Und ich merke, wie wir da so, also nicht nur als Falke und Gross, das merkt man hoffentlich auch, dass das da immer ein immer besseres Team wird, aber wir vertrauen einander auch immer mehr und das wird also Team und Freunde und das fühlt sich sehr gut an.
Das ist toll, wenn man das sagen kann. Sehr, sehr schön. Nun ist eine Hauptrolle im Tatort für viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, kann man so sagen, der Jackpot. Ist einfach so. Wir leben in einer unruhigen Zeit, also auch die Medienwelt verändert sich und der Tatort ist so ein Fels in der Brandung. Nun ist es so, dass viele dieser Institution des deutschen Fernsehens treu bleiben. Du bist jetzt erst seit 4 Jahren dabei. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die gesagt haben, ich verlasse dieses sehr sichere Boot. Beispiel Oliver Mommsen oder Eileen Thesel. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine schwere Frage nach nur 4 Jahren, aber kannst du dir auch vorstellen, nach einer gewissen Zeit diese in Anführungsstrichen Komfortzone freiwillig zu verlassen? Das überlegt man sich ja nicht mal eben so von heute auf morgen. Das ist dann ja eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil sowas wie der Tatort ist eine Hausmarke. Wie sind da deine Gedanken?
Also jetzt gerade plagen mich diese Gedanken nicht.
Nee, logischerweise. Ist ja auch noch sehr frisch, ne? Also 4 Jahre ist ja nicht so lang.
Naja, aber es sind schon, also ich glaube, ich habe jetzt gerade den 10. Fall, haben wir jetzt gerade
gemacht. Das ist doch schon jetzt, also ich hatte jetzt geguckt, dass...
Der ausgestrahlt wird, das stimmt. Okay. Also du hast recht, aber wir haben seither schon 2 weitere gemacht.
Ah, okay, verstehe. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine so ein bisschen Kristallkugelfrage, aber es geht mir so darum, dass wir alle ja immer Sicherheiten eigentlich suchen, aber es gibt da so eine Ambivalenz, glaube ich, in uns allen. Also wir lieben Sicherheiten, wir lieben aber auch das Neue und das Erforschen, aber trauen uns dann immer nicht so richtig, den einen Schritt zu machen. Also würdest du dir zutrauen, jetzt schon so ein bisschen das zu orakeln, ob du dann vielleicht auch nach 10, 15 Jahren auch dir das zutraust, zu sagen, nee, jetzt ist es Zeit, um was Neues zu machen? Oder ist das einfach so?
Es ist wirklich total interessant, dass du... dass du jetzt gerade, also wir alle brauchen Sicherheit, weil ich sage immer, also grundsätzlich, das war auch schon vor dem Tatort, habe ich mich immer gesehen als Mensch und ich habe gemerkt, das geht den allermeisten Menschen so, nicht nur mir. Aber dass natürlich dieses Spannungsfeld, in dem ich mich befinde, das war immer zwischen Sicherheit und Freiheit. Und man kann, also wie viel Freiheit, also mir ist Freiheit wahnsinnig wichtig, aber welche Sicherheit muss ich für die Freiheit aufgeben? Oder umgekehrt?
Und das ist die Frage aller Fragen. Und das, da tun sich eben auch sehr viele Menschen mit schwer. Die wählen dann einfach, und das meine ich ohne irgendwelche Vorverurteilung, also die wählen lieber die Sicherheit, weil alles andere macht ihnen Angst oder sie möchten einfach nicht das Risiko eingehen.
Das ist natürlich spannend in der Konstellation, weil natürlich Schauspielerei an sich ist ein super unsicherer Beruf. Der ist einfach definitiv. Per Definition ist der unsicher. Ja. Und dann diesen Ausnahmezustand der Sicherheit in dieser Unsicherheit zu haben, das ist natürlich, also genau wie du sagst, das ist natürlich der Jackpot. Und das ist natürlich, ich glaube, dass wann auch immer der Punkt erreicht ist, ist dann genau, ist da was anderes, das mir vielleicht auch so eine Sicherheit gibt, oder will ich gerade mich neu erfinden? Ich glaube, das sind auch immer, das sind so auch Scheidewege, an denen Menschen dann stehen, und das sind ja auch Entscheidungen, die dann quer durchs Leben gehen. Also das ist ja, dann verabschiedet man sich ja nicht nur von der Rolle, sondern auch von einer gewissen finanziellen Sicherheit und auch von einer gewissen Routine, und dann ist es halt, das weiß ich von mir, mir geht es dann, also das darf jetzt, ich hoffe, dass das hört niemand, mein Auftraggeber, aber mir geht es ja beim Drehen jetzt gar nicht, also nur ums Geld, sondern ich mache es einfach wahnsinnig gerne. Ja. Und dann drehe ich auch lieber einen Film, für den ich kein Geld bekomme, aber ich kann mich mit einer, ich kann drehen. Klar. Weil ich bin, was das angeht, ein totaler Junkie. Und wenn man dann nicht weiß, was als nächstes kommt, also ich muss gerade jetzt, muss ich auch sagen, gerade in Zeiten wie diesen, habe ich schon gemerkt, was ich für ein Riesenglück habe, dass ich sagen kann, ja, es ist zwar Ausnahmezustand und die Leute wissen alle nicht, ob sie wieder arbeiten oder nicht arbeiten. Und ich hatte bei all den Unsicherheiten doch dieses Jahr diese zwei Tatorte, die ich machen konnte. Das bedeutet schon riesig
viel. So viel zum Thema, ne? Deswegen, da ruht ja auch meine Frage, so diese Sicherheit, wobei Sicherheit ist im Leben nie vorhanden. Also das ist auch immer so ein bisschen trügerisch. Also auch Tatort, es kann ja auch sein, dass es dann irgendwann heißt, nö, die Franziska wollen wir nicht mehr, passt nicht mehr, wir stellen dem Wotan jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, einen Mann zur Seite oder machen das ein komplett neues Konzept. Man weiß es ja nie genau, aber es ist tatsächlich gerade in diesen Zeiten natürlich gut, wenn man eine Rolle hat, die tonusmäßig eben eine Sicherheit bietet. Aber ich finde, du hast das auch super.
Ja. Und da muss ich aber auch wirklich sagen, dass ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, hilft mir die Sicherheit auch nicht. Da bin ich dann schon ein Mensch, der die Reißleine zieht. Und das ist, was ich halt, was für mich das Um und Auf ist, weil beim Tatort sehr viele Variablen sind, also sei es jetzt Inhalte, die Drehorte bei uns, normalerweise bei anderen Teams ist es ja immer der gleiche Drehort, bei uns gibt es da aber schon Abwechslung, ist wirklich die Teamarbeit mit Wotan. Also ich kann wirklich aus reinem und vollem Herzen sagen, wenn wir uns verabschieden nach einem Dreh, da freue ich mich schon auf den nächsten gemeinsamen Dreh. Und das ist wirklich
toll. Ja, das ist super.
Das ist ein Geschenk. Und ja, wahrscheinlich fällt es mir deshalb jetzt so schwer, da immer irgendwelche Hypothesen aufzustellen.
Nein, klar, das ist ja auch so eine Kristallkugelfrage, wie ich schon gesagt habe. Nur ich finde es toll, dass du ja auch jetzt gesagt hast, du bist jemand, der tatsächlich auch immer mal wieder neue Ziele sich setzt im Leben, ganz bewusst. Und du willst Herausforderungen. Und wenn das jetzt so toll ist, dieses Projekt, das ist ja alles super. Aber es kann ja auch sein, dass du in 10 Jahren sagst, hey, das ist jetzt auserzählt und ich habe auch in diese Rolle nichts mehr reinzusetzen. Dann kann das ja kommen. Das ist ja ein Prozess. Also insofern, wir lassen es einfach mal dabei stehen. Das ist alles super, wie es jetzt ist. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du noch ganz, ganz viele Jahre Tatort-Folgen drehst, liebe Franziska. Nun hast du schon erwähnt, Ausnahmesituationen. Ist es tatsächlich so, dass der Dreh zu Tödliche Flut für dich der letzte vor der Corona-Pandemie war, also noch mit den alten Bedingungen, oder ist da noch zwischendurch was gewesen? Weil das ist ja so eine Zäsur, dann hat sich ja einiges geändert seitdem. Die Dreharbeiten waren ja, glaube ich, bis Dezember letzten Jahres, ne? So hatte ich gelesen. Und
das stimmt. Also die Dreharbeiten waren bis Dezember und dann war dieses ganz normale Januar-Februar-Loch. Im März hätten wir dann eigentlich mit den Vorbereitungen für den Tatort starten wollen und das hat nicht stattgefunden. Der wurde dann im Sommer gedreht, aber er wurde gedreht.
Aber es hat sich also dann einiges geändert. Ich meine, es ist jetzt, wird das Rad nicht neu erfunden, aber ihr musstet euch jetzt schon sehr umstellen bei den Dreharbeiten mit den ganzen Hygienekonzepten. Magst du da mal erzählen, in der Kurzversion, was da jetzt eigentlich alles neu ist in Sachen Sicherheitsvorkehrungen und auch Drehsets und wie viele Leute da stehen dürfen, Maske und nicht Maske? Das hat es ja nicht leichter gemacht, so einen Prozess des Filmedrehens.
Also leichter und schneller wurde da auf keinen Fall irgendwas. Was ich gemerkt habe, ist es selbst beim Tatort, weil wir jetzt mit unterschiedlichen Regisseuren gearbeitet haben, dass doch jedes Team anders damit umgeht. Ich habe auch so ein bisschen rumgehört, mit Kollegen gesprochen und es gibt den Ansatz, das, was wirklich niemand gemacht hat, war zwischen den Schauspielern dann 1,5 Meter Abstand zu lassen, weil das geht einfach nicht. Also so kann man, so funktionieren Festnahmen nicht. Und ich habe da gemerkt, es gibt Teams, die sagen, alles mit Maske und gerade nur, wenn gedreht wird, Maske mal kurz ab. Dann habe ich auch schon erlebt, nee, auf keinen Fall wollen wir, dass die Schauspieler mit Maske proben, weil dann bringt die ganze Probe gar nichts. Und es gibt Teilquarantäne, ganze Quarantäne für Schauspieler, weil letztlich alle anderen im Team, die können sich ja schützen, die können ja, die Maske tragen, die können Abstand halten und so weiter. Nur die Schauspieler, wenn die dann in der Szene stecken, müssen die ja so tun, als gäbe es Corona nicht. Und um diese ungeschützten sozusagen Momente der Interaktion vor der Kamera, um die dann aber sicher für alle zu machen, da gibt es einfach ganz viele verschiedene Methoden. Und da also bei uns war wirklich so das Gängigste, dass wir als Schauspieler dann natürlich gucken, also dann irgendwelche Privatveranstaltungen, das ist dann einfach nicht. Aber das ist Menschenverstand, finde ich. Und ich habe das auch überhaupt nicht als große Einschränkung empfunden, sondern ich bin so dankbar, dass wir drehen können. Also unsere Welt funktioniert gerade nicht und wie viele gerade jetzt, sämtliche Läden sind zu und wir können drehen. Halleluja.
Also das ist tatsächlich so. Also, die Dreharbeiten sind nicht auf Eis gelegt. Das ist wegen sicher, also das ist ja eine spannende Frage jetzt. Also oder ist jetzt bis zum 10. Januar da erstmal alles auf Reset? Wobei es ja generell zwischen den Jahren ruhiger ist, schätze ich mal, auch in der Branche. Das ist ja klar, dass eh nicht viel passiert. Aber wäre es jetzt möglich zu drehen?
Genau, also da hast du vollkommen recht. Also das war auch mal die totale saure Gurkenzeit. Die war mal von November bis, ich weiß nicht, März. Mittlerweile wird aber schon bis in den Dezember gedreht und mittlerweile dreht man dann auch schon ab Februar und so. Also die Ruhephase zwischen den Jahren, die wird immer kürzer. Okay. Auch beim Drehen.
Was natürlich jetzt auch nicht verkehrt ist, weil ich habe auch von anderen Schauspielerinnen und Schauspielern schon gehört, die Krise ist auch gerade so, was TV-Produktion, auch Streaming-Anbieter angeht, ja so auch eine Goldgräberzeit. Es gibt mehr Möglichkeiten. Ne? Ich nenne auch nur Bibi und Tina, das ist ja auch von Amazon. Also das sind ja Produktionen, die noch vor 10 Jahren nicht denkbar gewesen wären, weil es einfach diese Tools noch gar nicht gab, die Sender noch gar nicht gab. Das ist ja, ich will damit jetzt gar nichts legitimieren schön reden, aber es ist tatsächlich ja auch viel an neuen Stoffen und es kommen viele neue Möglichkeiten und es ist viel Content-Bedarf. Problematisch ist es halt in den Kinos. Also die Kinobetreiber tun mir total leid, auch die Verleiher, alle Produktionen, keiner weiß, wie es weitergeht. Da ist ja auch gar keine Planung möglich. Man weiß ja auch gar nicht, geht es am 10. Januar weiter. Ich glaube, wir wissen beide, dass das nicht der Fall sein wird. Also bis das Kino wieder einigermaßen läuft, wird wahrscheinlich das Spätsommer, Herbst sein und das ist natürlich dramatisch, muss man sagen. Umso mehr hast du völlig recht, dass natürlich es dann gut ist, wenn zumindest in der TV-Branche gearbeitet werden kann und alles gemacht werden kann.
Und da wäre ich auch willens, alles zu machen. Also da bin ich auch wirklich gerne täglich testen Ganzkörpermaske, alles gut. Und ich habe auch tatsächlich, also es wird grundsätzlich noch gedreht. Ich habe nur jetzt, weil der Unterschied zu dem Lockdown Nummer 1 ist ja, dass jetzt das private Leben sehr eingeschränkt total wird und nicht erstmal pauschal alles Berufliche auf Pause gedrückt wird. Und deswegen Fotoshootings, Dreharbeiten und so sind ja grundsätzlich erlaubt, weil das ein Berufskontext ist. Und ich habe jetzt in letzter Zeit öfter gehört, und da war unser Tator zum Glück nicht davon betroffen, aber ich habe wirklich von ganz vielen abgebrochenen Drehs gehört. Und das also in Deutschland oder auch deutsche Schauspieler, die dann bei Auslandsdrehs dann irgendwie auf einmal stehen und nicht wissen, wie sie nach Hause kommen und so. Also da war wirklich, das war ganz schön Rock'n'Roll.
Alles bleibt unsicher, nichts ist normal zurzeit. Anstrengende Zeiten, kann man nicht anders sagen. Der neue Fall spielt auf Norderney, also die neue Folge Tödliche Flut. Kannst du dir vorstellen, liebe Franziska, mal für eine gewisse Zeit auf einer Nordseeinsel zu leben? Und ich sage jetzt nicht Sylt, weil Sylt ist, glaube ich, noch so mit am spannendsten. Aber bist du vom Typ her jemand, der sich das vorstellen kann, auf so einer Nordseeinsel mal für ein halbes bis Jahr zu leben?
Ich wollte mich gerade fragen, was ist die gewisse Zeit?
Ja, so. Also nicht jetzt irgendwie 10 Jahre, aber so, ja, ich sag jetzt mal von mir, ich glaube, ich würde schon nach 3 Wochen Koller kriegen. Es ist mal schön, wenn man mal bei schönem Wetter da mal eine gewisse Zeit die Seele baumeln lassen kann. Aber ansonsten glaube ich, wenn mir das, da bin ich zu sehr Großstadtpflanze. Ich glaube, ich würde eingehen da.
Und ich glaube, ich bin, weil ich eben keine native Großstadtpflanze bin.
Nee, da komme ich
gleich noch. Fällt mir tatsächlich. Wie
bitte? Nee, da frage ich dich gleich noch was zu. Das habe ich natürlich auch gelesen. Du Dorfmädel.
Genau. Also, weil egal, wo ich mich aufhalte, ja, wo ich gerade hinziehe oder für einen Monat bin, wenn ich da drehe, das allererste, was ich mache, ich checke immer die Infrastruktur. Wo ist der nächste Laden, wo ich um 2 Uhr nachts irgendwie noch einen Liter Milch kaufen kann? Und wo ist irgendwie, also für mich ist die Infrastruktur wahnsinnig wichtig, weil ich aufgewachsen bin mit, im Dorf gab es einen Supermarkt und der war halt am Samstag dann noch bis 12 Uhr mittags auf, aber dann war auch Ende Gelände. Und
wobei, das kenne ich auch noch, das ist mit den Ladensöffnungszeiten, das hatte mit dem Dorf gar nichts zu tun. Das war in Hamburg auch teilweise vor. Bin ja ein bisschen älter, ne? Da war das auch teilweise heftig, da musste man bis 12 Uhr alles eingekauft haben, sonst hatte man ein Problem. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee, überhaupt nicht. Und ich bin wirklich also alleine. Es gibt hier bei mir in der Straße einen Rewe, der jeden Tag bis 12 Uhr mittags nachts auf hat.
Ja. Blödsinn. Es gibt sogar einige 24/7. Ne? Einige machen, glaube ich, gar nichts.
Es gibt, auf Sonntag. Ja, die wollten nämlich gerade sagen, das stimmt gar nicht. Der hat 24 Stunden auf und macht nur samstags, macht er dann um 11 Uhr abends zu, ist Sonntag zu und macht Montag wieder um 6 Uhr auf. Genau, also Samstagnacht, Sonntag ist der zu und sonst hat er 24 Stunden auf. Ich war da noch nie 3 Uhr nachts, aber es beruhigt mich unglaublich, dass es geht.
Super. Aber also jetzt nochmal zum Thema Norderney. Also wie lange könntest du dir das vorstellen oder gar nicht? Kannst du ja auch einfach sagen. Also es ist ja jetzt auch keine Schande. Also die Insel wird dadurch ja nicht weniger schön, nur wenn man sich selbst da nicht jetzt sieht als Lebensmittelpunkt.
Wir waren da einen Monat zum Dreh und das fand ich wunderbar. Also, weil da war ich auch umsorgt. Gut, wir hatten auch immer jemanden, der, wenn irgendwas gebraucht wurde, der ist dann mal aufs Land gefahren und hat uns Zeug besorgt, was wir gebraucht haben.
Sehr schön.
Weil, was ich auch gleichzeitig merke, ich bin auch total Stadtpflanze geworden, aber ich merke, dass ich hier nie richtig zur Ruhe komme. Also auch dieser subkutane Straßenlärm, der auch wenn die Fenster sind, der ist immer irgendwie da. Und auch wenn das, was ich hier schade finde, ich kriege die Gezeiten, blöd gesagt, aber die Jahreszeiten nicht so richtig mit. Also wunderschöner Sonnentag bringt mir in der Stadt nicht so richtig
viel. Bin ich bei dir, das ist so. Wobei ja leider die Jahreszeiten sich in Städten noch mehr verschoben haben. Also wir haben ja leider Global Warming. Es ist in ländlichen Gebieten manchmal doch noch klarer auseinander zu dividieren, weil es einfach kälter ist. Aber hier in Hamburg zuletzt Schnee, der liegen geblieben ist, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist. Also das fehlt mir auch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber du hast ja schon erwähnt, du bist in einem 6.000-Seelendorf aufgewachsen, ist das richtig? Also so ein paar Tausend waren es wohl, ne?
Ich glaube 10 oder 12.
Doch, so viele, sehr schön.
Ja.
Prägt einen das? Inwieweit prägt einen das, wenn man ländlich aufwächst?
Ich habe in Berlin ganz lange gebraucht, Menschen auf der Straße nicht zu grüßen, die ich nicht kenne. Ach, süß.
Und die gucken nicht immer an, wer ist die Bekloppte? Wo kommt die her? Wo hat die Freigang?
Und das ist mir jetzt vor kurzem, ist mir das so aufgefallen, weil da war ich auch, wo war ich denn da? Aber das war jedenfalls auch ländlich und dörflich. Und da, wo man einfach beim Spazierengehen Menschen, auch wenn man sie nicht kennt, grüßt. Und ich finde das so schön.
Das ist tatsächlich eine Sache des Großstadtlebens.
Auch
das Thema, wenn du Leute einfach mal anlächelst, die reagieren dann auch total irritiert, verstört, verschüchtert und denken, oh, ein Irrer, ein Stalker. Ne? Und die denken gleich, da ist jemand, der will was Böses oder der hat einen an der Klatsche. Ist eigentlich traurig, aber
Das ist total traurig. Ich habe auch schon, also tatsächlich habe ich auch schon mich in Probleme gebracht, so zu offenherzig in der Großstadt zu sein. Also das war auch ein Lernprozess tatsächlich.
Höre ich raus, dass du auch schon auch offener generell konditioniert worden bist durch dieses Landleben. Einfach, man ist herzlicher, man geht auf alle Menschen zu. Das prägt einen dann ja schon auch, finde ich, sehr positiv. Also man traut sich vielleicht auch mehr, man kann natürlich auch wieder das Gegenteil sagen, man ist erstmal verängstigt, wenn man dann als Dorfkind dann, ne, also du bist nach England gegangen, das sind dann ja ganz andere Welten, aber eigentlich ist es ja was Positives, man wird ja positiv konditioniert durch dieses Leben auf dem Dorf.
Ja, ich kann es mir auch tatsächlich, ich könnte mir so aufwachsen in der Stadt gar nicht vorstellen. Mhm. Weil auch meine Mutter hat mir da so früh so vertraut. Also die hat einfach gesagt so, also gar nicht vertraut, weil ich so ein tolles Kind war, sondern einfach, weil sie dann wahrscheinlich im Haus ihre Ruhe haben wollte. Ja,
das wird's sein.
So, geh mal raus spielen. Dann war ich halt irgendwann.
Komm wieder, wenn es dunkel wird.
Genau, ja, blau gefroren kam ich dann irgendwann ins Haus zurück.
Ja.
Und also dieses ganze, also ich glaube grundsätzlich, dass ich weiß nicht, bist du Land oder Stadt aufgewachsen?
Ich bin ein typisches Stadtkind, wobei man muss sagen, es ist ein Vorort gewesen von Hamburg. Also es war jetzt nicht irgendwie in Eimsbüttel oder so, aber Eimsbüttel ist ja auch noch nett, aber nicht jetzt so Hardcore-Stadt. Es war schon behütet, aber es ist halt am Rande von Hamburg bin ich groß geworden.
Und da war auch, geh mal raus mit den Spielen oder war
ja,
das?
Ja, das war okay, das war dann auch irgendwie mit dem Rad eine Viertelstunde, dann waren sogar Felder. Also es ist wirklich am Randrand von Hamburg gewesen.
Weil das ist halt genau das, was ich mir hier auch so, weil es ist ja dieses Phänomen der Helikoptereltern und so.
Ja,
also ich stelle mir das auch, wenn ich mir denke, ich bin halt so viel alleine rumgerannt in unserer Nachbarschaft und dann irgendwann gab es einen Kindermörder, so einen Kinderentführer.
Ja, ja.
Also richtig, also das war echt Alarm. Da war ich noch in der Grundschule und da gab es wirklich Warnungen in allen Schulen bei uns in der Gegend, dass der Typ mit dem weißen Lieferwagen rumfährt und Kinder einsammelt.
Ach, du liebes bisschen.
Und nicht mehr zurückkommen.
Ist ja fast was für ein Tatort.
Ja, ja, also das war ja, wirklich, weil ich habe damals, also ich habe dir ja auch erzählt, mit welchen Filmen ich aufgewachsen bin.
Keine weiteren Fragen.
Und wenn ich mir da denke, ich bin dann trotzdem alleine dann nachts, also nachts war es nicht, aber das war halt Winter, 5 Uhr, trotzdem stockfinster und ich bin halt zur Musikschule alleine spaziert und wieder zurück in Dunkelheit. Und wenn ich mir jetzt denke, da so ein kleines Kind quer durch Friedrichshain oder Kreuzberg zu schicken, so geh mal zu deinem Freund.
Das ist nicht ohne, keine Frage.
Nee.
Und das muss man auch sagen, natürlich hat sich auch da die Welt nicht positiv weiterentwickelt. Es gab auch schon vor ein paar Jahrzehnten viele böse, bekloppte Menschen, aber ich glaube, das ist nochmal potenzierter, vor allem eben in einer Stadt wie Berlin, ist einfach so. Auch Hamburg ist nicht ohne, also das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Insofern kann ich auch so ein bisschen die Helikoptereltern verstehen. Ich bin der Letzte, der das irgendwie gut heißt. Aber so von den Emotionen, von den Ängsten kann man das ein bisschen nachvollziehen. Gerade wenn man in Berlin mit Kindern lebt. Ne? Das ist ganz klar. Aber
also total. Ich kann mir das wirklich in der Stadt, also auch wenn ich jetzt, wenn man gar nicht von bekloppten Leuten ausgeht oder ausgehen will. Also,
das
aber
war so ein Überbegriff bekloppt. Ne?
Ja.
Also böse Menschen meine ich einfach.
Nee, wirklich, letztens, weil ich mache halt alles mit dem Fahrrad, selbst bei den Temperaturen, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und letztens ist dann auch auf dem Fahrradweg vor mir so ein Knirps mit dem Roller gebrettert, da war es schon dunkel und der war alleine, wo ich mir gedacht habe, so was machst du, ultra kleines Kind, mit dem Roller alleine in Friedrichshain, mitten mit, also das...
Den Verkehr mal beiseite geschoben, das ist ja auch schon nicht ohne, ne? Also dass halt eben auch in der Dunkelheit da sehr viel passieren kann. Aber nee, also ich glaube, dass das, ich kann das sehr gut verstehen, was du meinst, so dieses auch Beste aus allen Welten. Es wäre natürlich perfekt gewesen, wenn dein Dorf jetzt ganz nah an einer Großstadt gewesen wäre, dass man dann schnell, ne, auch mal das große Leben schnuppern hätte können. Aber ich glaube.
Nee. Also Wien und Breitenfurt. Breitenfurt ist mein Dorf. Ja. Die haben eine direkte Grenze.
Ah, okay.
Das ist ganz, ganz nah. Also, das ist wirklich es ist total ländlich. Ja. Es ist wirklich ultra ländlich, aber es ist wirklich der nächste. Also, wenn man aus Breitenfurt rausfährt, ist Wien. Sofort beginnt Wien.
Toll, also dann haben wir im Grunde das ähnlich gehabt. Dann ist es fast wie bei mir. Das ist doch super. Toll. Du, zu deiner Karriere, weil was ich gelesen habe, ist, dass du eigentlich immer schon Schauspielerin werden wolltest oder auch mal Prinzessin, aber eigentlich immer Schauspielerin und hast aber die erste Zeit das gar nicht so forciert. Du hast wirklich studiert, du bist nach UK gegangen, du hast andere Ziele gehabt, hast aber diesen Traum, glaube ich, nie ganz beiseite geschoben, aber es eben auch nicht forciert. Kannst du da mal was zu erzählen? Wie war das, dieses Ambivalente, dass du, es gibt ja Menschen, die sind so, ich will jetzt unbedingt und ich mache alles dafür. Und bei dir war es, glaube ich, eher so, es war so ein Flow und irgendwie hat es sich dann ergeben, aber also richtig hast du es auch nicht forciert. Also wie war das damals?
Das hatte auch sowas mit einer gewissen ländlichen Verklärung zu tun, weil ich weil ich wollte immer Schauspielerin werden. Und ich hatte so meine ganz klaren, ich habe alles von Peter Sellers und Otto Walkes nachgespielt und alles.
Also du hast schon unterhalten, du hast die Familie total. Und warst die
also ich war wirklich sehr, also vor allem bei meiner Mama. Also zu Hause war ich noch viel mehr der Clown. Ich war nicht so der Klassenclown, obwohl ich da auch immer mich gefreut habe, wenn die Leute über mich lachen. Aber also dann lachen ist auch gut. aber ich war halt der, so zu Hause war ich immer der Entertainer. Und meine Mutter, die liebt Sophia Loren und auch so und Liz Taylor und so, also diese alten schönen Stars. Ja. So. Und die hat immer gesagt, dass Liz Taylor, dass Sophia Loren entdeckt wurde. So. Und deswegen war mein Ding im Kopf war, Schauspiel kann man gar nicht lernen, sondern man wird entdeckt. Das hat auch meine Mutter mir wirklich so
also beigebracht. Das hat dich wirklich geprägt dann, ne? Das ist dir nicht aus dem Kopf gegangen.
Und ich komme aus einer ganz bodenständigen Familie, also die haben zwar alle irgendwie was studiert, aber dann damit bodenständige Berufe ausgeübt. Mhm. Und in meiner Familie gibt es niemanden, der bei Medien oder beim Film oder bei der Bühne oder sonst irgendwo gearbeitet hat. Das heißt, das war wirklich, ich hatte absolut keinen Draht in irgendeiner Form zu Film, Theater, Schauspiel. Und habe dann, das war ja dann auch so die Zeit der Supermodels, das toll fand und habe alles gesammelt, wo die Christy Turlington drauf war und Cindy Crawford und so. Und die sind ja alle, die haben dann alle so ein bisschen Film auch gemacht. Also selbst Claudia Schiffer ist ja dann irgendwann mal wo aufgetaucht.
Ich sage nur Claudia Schiffer in Tatsächlich Liebe, da hat sie doch eine kleine Nebenrolle.
Genau, Da spielt sie sogar sich selber.
Genau, stimmt. Das ist die einfachste Übung dann.
Ja, und da dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht ein guter Plan. Ich werde Model und dann lerne ich Leute kennen, die irgendwie was mit den Medien zu tun haben. Und dann werde ich Schauspielerin. Dadurch.
Also das war wirklich. Das war tatsächlich dann schon auch so ein Plan. Also du hast, du dachtest, das ist der Step One, um entdeckt zu werden.
Ja, weil ich nicht wusste tatsächlich, also ich habe Jahre später dann erfahren, dass es in Wien das Max-Reinhardt-Seminar gibt, wo man diesen
kann man ja lernen, ne?
Lernen kann.
Geht auch.
Und das war mir damals nicht klar. Und also im Rückblick, wahrscheinlich hätte ich dieses Vorsprechen mit 5000 anderen eh gar nicht gepackt. Mhm. Also das hätte mich wahrscheinlich so Prüfungsangst tun. Wahrscheinlich hätte ich dann so eine draufgekriegt und wäre diesen Weg gar nicht, hätte diesen Weg gar nicht weiterverfolgt oder so. Und deswegen wollte ich tatsächlich, also nachdem ich 5 Modelagenturen weggeschickt haben, so mit den Worten, ja, wir haben einen nicht aus wie du, aber die sind Kopf größer, solche dann wurde ich so dann bei einer Agentur genommen, die mich dann mehr oder weniger irrtümlich zu einem Schauspielcasting geschickt hat.
Und das war ein Irrtum. Das war wirklich Zufall dann. Also es war dann Wink des Schicksals.
Es war wirklich Wink des Schicksals, weil es war diese Agentur, weil ich wollte ja eine Modelagentur und diese Agentur hat mich einen Mann gekriegt und hat dann irgendwann gesagt, du, wir haben das so Casting Call für Kleindarsteller, würdest du da auch hingehen? Und ich gesagt, ja klar. Und dann hat mich der Caster da, obwohl das dann ein Irrtum war, bla. Jedenfalls hat mich der dann entdeckt für Uns Tage von Ulrich Seidel und das wurde dann mein erster Film.
Okay. Und das war dann auch gleich so für dich eine Erfahrung, dass du sagst, ja, jetzt weiß ich auch, es soll so sein, das macht mir super viel Spaß und dann hast du auch gezielt da Gast gegeben oder kam dann gleich ein neues Angebot, weil nur ein Film ist ja nicht unbedingt die Garantie, auch tatsächlich erfolgreich zu werden. Das haben ja viele also mal gemacht, einen Film gedreht und dann nie wieder was passiert.
Also tatsächlich, ich habe diesen Film auch, ich habe das geheim gehalten. Das war genau nach dem Abi und dann war ich diesen Sommer auf Set und habe diese Dreharbeiten gemacht. Und tatsächlich war das eben überhaupt nicht so, dass ich mir gedacht habe, wow, das wollte ich immer schauen. Und
kannst du den Titel nochmal nennen von dem Film?
Hundstage von Ulrich Seidel.
Ja, doch, ja, klar, da klingelt es noch.
Und der Film war, also das war ein dermaßen chaotisches Arbeiten, also auch im Rückblick jetzt, wo ich weiß, wie meistens gedreht wird, Ulrich Seidel, und das ist ja das Tolle an seinen Filmen, der dreht semi-dokumentarisch, das heißt, er gibt einfach, der hat ja vorher Dokumentarfilme gemacht und dann begonnen mit Spielfilmen und trotzdem seine Art zu arbeiten ist so ganz anders. Also der sagt den Schauspielern so, du gestern hatte ich, keine Ahnung, deinen Freund beschimpft und jetzt will er sich wieder entschuldigen, improvisier mal. Mhm. Und so sind die auf die Dreharbeiten und das ist halt wahnsinnig spannend. Und wir hatten aber auch Drehtage tatsächlich, wo ich in Kostüm und Maske den ganzen Tag am Set stand und wir haben nicht gedreht, weil eine fucking Wolke am Himmel stand.
Ach du liebes und bisschen.
Und alle sagte, nee, das, also die Wolke, das stimmt nicht.
Ach du liebes bisschen, also ein sehr spezieller Mensch.
Und aber genau das macht diesen Film auch so toll und so einzigartig. Also bei diesen Dreharbeiten dachte ich mir so, okay, das sind alles Verrückte. Also, und ich habe das total für mich behalten. Ich habe niemandem erzählt, dass ich bei Dreharbeiten mit dabei bin. Nur meiner Mutter, die musste mir das halt erlauben. Ich war 18 und habe noch zu Hause gewohnt. Und nicht erlauben, aber sie musste natürlich wissen, was ich da jetzt so mache. Und nicht mal meinem damaligen Boyfriend habe ich erzählt, dass ich beim Film, also dass ich Schauspielerin bin, sondern ich habe gesagt, ich habe Sommerjob beim Catering.
Aber ist das, finde ich, jetzt ganz, ganz ungewöhnlich, weil man platzt ja normalerweise als junger Mensch vor Stolz, wenn man sowas machen kann. Und das, wie hast du da die Kraft auch hergenommen, das für dich zu behalten? Das ist ja wirklich ungewöhnlich.
Weil ich Angst hatte, dass das dann ein Flop wird, dass der in der Schublade landet und dann alle meine Freunde sagen, ach, die große Schauspielerin. Ne?
Ganz also, mal sehen, ne?
War für mich. Und eben weil das Ganze auch so komisch, chaotisch lief und dann standen immer so schwarz angezogene Menschen mit so einem Ding und haben in den Himmel geguckt und haben gesagt, 3 Minuten. Und ich dachte mir, die sind alle... Also mittlerweile weiß ich, das war der Oberbeleuchter, der wissen wollte, wie lange die Wolke vor der Sonne steht. Aber damals dachte ich mir, die sind einfach alle nur wahnsinnig.
Bescheuert hier.
Und dieser Film wird einfach nur im Regal oder im Keller landen. Und dann kam der halt raus und war ein Riesenerfolg. Und in dieser Zwischenzeit bin ich schon nach England, um zu studieren und habe halt so wirklich den... Also ich dachte mir, Plan A, das wird eh nichts. Ich mache mal Plan B. Und mein Plan B war, Politik und Medien zu studieren. Und das war damals, was mich so wirklich interessiert hat.
Ja. Wenn du dich selbst analysieren müsstest, bist du eine Kämpferin? Bist du eine Frau, die sich auch mal, den Arsch aufreißt, wenn sie was erreichen möchte? Also gibst du dann Gas? Wie siehst du dich selbst?
Ja. Voll. Also das ist, also ich kenne mich auch, das ist wirklich dieses Jahr so eine neue Erfahrung, weil ich mir halt immer den Arsch aufreiße. Und es gibt immer irgendetwas, wo du vorhin gefragt hast, wegen Tatort, ob ich mir vorstellen kann, da auch mal von mir aus zu sagen, so auf zu neuen Ufern. Ich brauche halt immer etwas, das ich mir erkämpfen kann. Und ich weiß, also ich bin jetzt wirklich angekommen in dem Beruf, weil ich brauche immer dieses nächste Ziel. Und das ist keine, da würde ich nicht sagen, dass es eine tolle Eigenschaft ist. Also das ist eher so das Rezept zum Burnout. Aber das ist mir drin. Das nächste Ziel erkämpfen. Und ich habe es dann, und auch damals, ich weiß noch genau, als ich den Anruf bekam vom Tatort, dass ich tatsächlich genommen werde. Ich habe geschrien und gequetscht und bin mit dem Auto rechts ran und habe dann wirklich zu meinem Mann, damals mein Freund, gesagt, bitte, erinnere mich an diesen Moment. Erinnere mich daran, wie glücklich ich jetzt bin, weil ich kenne mich. In einem halben Jahr bin ich dann schon wieder unzufrieden und brauche dann schon wieder das neue Ziel und brauche dann wieder den neuen Dreh und brauche dann wieder die neue Herausforderung und den neuen Etappensieg für mich. Also das ist schon ganz stark in meinem Naturell.
Und brauchst du auch dann mal so Reibung und Widerstand? Langweilst du dich schnell, wenn es alles zu smooth und alles zu leicht läuft? Also irritiert dich sowas oder genießt du sowas auch mal? Also ich höre raus, dass du schon auch gerne magst, wenn es mal anstrengender ist. Und natürlich muss am Ende dann alles gut werden und das Ergebnis muss toll werden. Aber wenn es zu easy ist, ist das dann dir nicht geheuer? Oder?
Ich glaube, das ist interessant, dass du das fragst, weil das begründet auch so, warum ich damals meine Schauspielanfänge, weil es ging mir einfach zu leicht. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser, mein absurder Plan, ich werde Model und dann werde ich entdeckt und dann werde ich Schauspielerin, also dass dieses wüste Geistesprodukt, wie das dann wirklich genauso gekommen ist und wollte nie glauben, dass, also, weil es ging so wahnsinnig leicht am Anfang. Und dann, weil nach dem Studium kam dann gleich Hotel, dann wurde ich Shootingstar und dann war ich irgendwie auf einmal Schauspielerin. Ja. Und
also da musstest nicht mehr kämpfen dann. Das war dann schon so, es kam dann also eins zum nächsten und es, weil manchmal ist es ja so, dass Vitas gebrochen sind, dass erstmal ein Erfolg da ist, dann gibt es irgendwie ein großes Loch, 4 Jahre nichts und dann schaffen sie es trotzdem. Aber bei dir war es dann tatsächlich so, mit Wellenlängen natürlich, aber schon ganz durchgehend dann bis heute. Also das war...
Und also tatsächlich war es dann, weil ich bin nach Berlin gezogen, nach Shootingstar bin ich nach Berlin gezogen und ich dachte mir, ach, das gucke ich mir ein halbes Jahr an und dann mache ich hier meine Connections und dann läuft es hier genauso easy wie in Österreich. Und Österreich ist halt schon ein echt kleines Land mit einem echt kleinen Film- und Fernsehmarkt. Und das war damals meine Grundsatzentscheidung, werde ich jetzt Lokalmatador in Österreich, spiele alles auf und runter, was es da gibt, oder nehme ich die nächste Hürde. Und das war für mich der Umzug nach Deutschland. Das war wahnsinnig schwer. Es war wirklich, ich kannte hier niemanden.
Glaube ich.
Ich war allein. Ich hatte hier keine Agentur. Ich hatte hier überhaupt keine Jobs. Und dieses, ach, ich bleibe ein halbes Jahr und dann läuft es hier sicher. Also ich war da wirklich, ich habe da jahrelang gekämpft. Und auch gerade als mein erster Berlinale Wettbewerbsfilm dann auf der Berlinale so richtig lief und ich über den roten Teppich da gegangen bin. Also das war eine Zeit, wo ich mir nicht mal das Taxi nach Hause leisten konnte. Da war wirklich Ebbe. Das habe ich durchaus miterlebt. Und komischerweise, und das kommt wahrscheinlich, dann kommt diese Erziehung dann ins Spiel, weil davor ging es mir halt so leicht, das Ganze. Und da habe ich immer noch gesagt, ich bin Schauspielerin und nebenbei mache ich so ein bisschen Film. Aber ich hab den Braten nicht getraut. Und das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin Schauspielerin, das kam wirklich erst mit der Zeit, als ich so drum kämpfen musste. Dann war natürlich das Ding, dass viele meiner Kollegen auf der Schauspielschule waren und ich nicht. Das heißt, selbst da musste ich arbeiten. Und echt, das waren die Durchstrecken, die dazwischen mir gesagt haben, okay, ich habe jetzt genauso genügend wie andere auch. Darf mich Schauspielerin nennen.
Aber Stichwort Durststrecke, da ist ja auch jeder Mensch anders. Wie hast du dich in dieser, wie ich höre, frustrierenden Phase immer wieder selbst auch motiviert? Weil da gibt es dann ja genug Fälle, die hinschmeißen, die sagen, so, ich habe jetzt einen guten Start gehabt, hab gedacht, das wird jetzt super in Berlin, da rollen sie mir den roten Teppich aus, war aber nicht so. Du hast gesagt, ein paar Jahre musstest du tatsächlich kämpfen. Wie hast du dich immer wieder motiviert? Du hättest ja auch sagen können, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Ich habe ja studiert, dann mache ich halt Plan B, mache das, was eigentlich auch meine Herzenssache auch nebenbei war. Wie hast du dich da selbst rausgezogen, aus wenn da mal ein Tief kam?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, es ist tatsächlich, also es glühte immer noch was in dir.
Total. Und das für mich hätte, ab einem gewissen Punkt hätte sich auch, weil ich habe immer gesagt, dass ich kann ja jederzeit zurück nach Österreich, ich kann ja jederzeit das machen, was ich gelernt habe. Auch als ich in England war und da studiert habe, habe ich mir gesagt, ich kann ja jederzeit abbrechen und nach Hause fahren. Aber
das Gefühl, dass du das hattest, ich habe ja tatsächlich einen Plan B und muss jetzt nicht mich von der Brücke stürzen, wenn es jetzt gar nichts mehr wird.
Mit das hätte sich angefühlt wie Scheitern. Trotzdem. Okay. Und ich habe ja auch echt Blut geleckt. Ja. Mir hat ja das Drehen dann, als ich gemerkt habe, also dass erst andere Dreherfahrungen kamen und ich dann wusste, okay, der Typ, der da in den Himmel geguckt hat, das war kein Wahnsinniger, sondern das war ein Beleuchter und so. Da habe ich dann schon so weit Blut geleckt, dass ich wusste, das ist wirklich an dem Ort, fühle ich mich sicherer und wohler als sonst wo. Und ich habe das war für mich, ich habe mich in der Schule oft als Außenseiter gefühlt, dann beim Studium, da war ich halt, das war in England, ich war Österreicherin, das heißt, da war ich auch irgendwie, und ich war so eine Streberin noch dazu. Ja. Ich habe mich wahnsinnig oft im Leben als Außenseiter gefühlt. Und da die Erfahrung am Set, ich habe mich, da dachte ich mir, okay, es hat hier die Menschen hingespült aus ähnlichen Gründen, wie es mich hier hingespült hat. Und war dann so, diese Teamarbeit hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe mich einfach irre wohl gefühlt am Set. Und deswegen hätte mir das dann auch gar nicht, ich muss eben dort arbeiten und davon leben, sondern es hätte mir wirklich gefehlt. Und das geht mir jetzt so. Also ich mache das einfach von Herzen gerne. Und ich glaube, das ist, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht, und das hat den großen Vorteil, dass man, weil ich wollte immer einen Beruf haben, bei dem ich mich nicht auf den nächsten Urlaub freue. Es gibt, weil ich das so, damit bin ich so aufgewachsen. So, oh, ja,
das ist ein super Satz, Franziska, weil ne, da gibt es leider ja Millionen Menschen, die genauso ticken. Ja. die einfach das hassen, was sie tun und sich eigentlich nur auf die 6 Wochen im Jahr freuen, wenn sie nicht zur Arbeit müssen.
Genau,
was und eigentlich traurig
meine ist. Schulzeit, ich habe meine Schulzeit so verachtet, ich habe es gehasst, Schule, pfui, weh. Deswegen war für mich so ganz klar, ich muss danach etwas machen, wo sich der Beruf selber schon so erfüllend ist, dass ich nicht die Strichliste heimlich führe, wie lange.
Ja.
Und das war für mich das Schauspiel. Und deswegen wäre für mich alles andere nicht, ja, das wäre nicht nur Aufgeben, aber das wäre auch, es wäre ein Aufgeben, aber nicht nur ein berufliches, sondern auch so ein menschliches.
Okay, du hast gesagt, du hast dich als Außenseiterin gefühlt. Inwiefern, dass du dich nicht verstanden, in Anführungsstrichen, genug geliebt gefühlt hast von deiner Umwelt? Oder war das eher so, dass du das Gefühl hast, ich bin im falschen Film und ich passe hier nicht rein? Also was heißt Außenseiterin?
Ich glaube, ein bisschen spielt auch mit rein, dass ich deutlich ältere Geschwister habe. Das heißt, ich war immer die in der Schule, meine Geschwister sind 8 und 10 Jahre älter als ich, also die, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe dann noch andere Geschwister, die sind noch älter, aber mit denen bin ich nicht aufgewachsen. Und ich glaube, da war ich immer so, eben so ein Stückchen weiter als die anderen in der Klasse. Und ich war auch nie so ein Klickentyp. Es gibt ja einfach so und so Menschen, die immer so eine Clique um sich haben. Ja,
so die Highschool-Queens, ne, so dieses, ich weiß, was du meinst. Also einfach die immer die Zettelchen zugeschoben bekommen, ne, die so die Stars auf dem Schulhof sind. Aber das fühle ich mich mit dir verbunden. Also das war ich auch nicht. Ich habe mich da auch eher so, also nicht, ich hatte meinen Freundeskreis, aber ich war halt nicht everybody's darling, aber weil ich mich auch selbst nicht gemocht habe, das spielt da auch mit zu, das muss man sagen. Also ich bin da auch reingewachsen in das sich selbst mögen, aber das war ein Prozess und ich war damals noch nicht weit genug, um...
Also ich würde auch sagen, dass ich mich selbst, aber ich habe mich in meiner eigenen Haut nicht wohl gefühlt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit meinen ganzen Schulfreunden oder Schulkollegen spreche, die sagen, ja, ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt.
Ja, klar.
Und das fällt einem halt nicht auf, wenn man so mit sich selbst beschäftigt ist. Also Stimmt. Ich dachte mir, okay, alle anderen sind hier angekommen und sind cool und sind Freunde und mögen einander. Nur ich bin der Außenseiter. Wahrscheinlich haben die sich alle genauso gefühlt. Ja. Und dann dazu kam im Gymnasium, hatten wir so eine Nichts-Klassengemeinschaft. Ja. Und das hat uns auch unsere Klassenlehrerin, die hat uns das auch mal gesagt, dass wir einfach so eine komische Klasse waren. Es gab so andere, so Parallelklassen, die hatten so einen tollen Zusammenhalt und das war bei uns nicht so. Wir waren eher alle so Alpha-Tierchen mehr, die kompetitiv waren, beziehungsweise entweder die ganz coolen oder die richtigen Streber und so, aber das war so. Ich finde das immer ganz traurig, also nicht traurig, aber so, weil ich so wehmütig, wenn ich dann von Leuten höre, die sagen, boah, Schulzeit war so cool, der Unterricht war mir scheißegal, aber meine Kollegen, das war so ein Spaß immer.
Du, null. Ist die Verklärung dann auch, also ich glaube, sicherlich bei einigen war es tatsächlich so, aber das ist ja auch so eine Sache, wenn man älter wird, man verklärt die Vergangenheit und das war sowieso alles viel toller. Es war alles toller, auch die 20er waren toller als die Leute, die heute 20 sind, insofern muss man das alles entspannter sehen. Wann hast du dich denn selbst das erste Mal gemocht? Also wann, ne? Also ich habe rausgehört, doch du hast, wie viele, das ist ja eigentlich die Mehrheit, man hadert mit sich auch als Teenager, man wächst rein, man muss sich erstmal selber mögen. Seit wann kannst du sagen, ja, ich find mich gut, ich mag mich so, wie ich bin?
Das ist noch gar nicht so alt, also ich glaube, ich bin in Berlin erst begonnen.
Okay, wie lange bist du jetzt genau in Berlin?
15 Jahre.
Ja gut, aber 15 Jahre ist ja schon.
Ja.
Also du warst Mitte 20. Ist doch ein gutes Alter, wo man sich dann, ne, wo man sich dann anfängt zu mögen. Da bist du mir voraus. Ich habe erst in den 30ern angefangen, damit mich selbst zu mögen.
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es am Anfang in Berlin schon war, aber so, aber wahrscheinlich so um die 30, das kommt hin.
Bist du da reingewachsen, ne? Thema Winterblues. Da habe ich persönlich ein ziemlich großes Problem mit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie tankst du Kraft? Wie kommst du durch diese blöde Jahreszeit, die jetzt nochmal super potenziert schlimmer ist durch den Lockdown, der, ja, keiner weiß genau, wie lange der jetzt geht. Wie, ja, tankst du Kraft? Wie bringst du dich auf gute Gedanken? Was ja nicht immer leicht ist.
Also ich habe durch mein extrem unregelmäßiges Leben, kann ich das ganz schwer sagen, was mir immer rausreißt. Deswegen gibt es für mich genauso den Sommerblues, wenn ich da nichts zu tun habe. Oder Frühling und merke so, alle anderen hängen gemeinsam im Park ab, und nur ich bin hier alleine, weil das hat bei mir so andere Gründe. Das ist, ich glaube, in dem Moment, wo ich mir dann Aktion suche, dann ist alles gut. Und wenn ein Drehbuch am Tisch liegt, das ich dann schon bearbeiten kann für in 2 Monaten oder ja, in einem Monat, dann ist das schon so ein, dann ist das schon Adrenalin und das hilft okay, mir dann. Und deswegen hat für mich, ist der Blues hat gar nicht so eine unbedingte Jahreszeit. Also es ist für mich wirklich eher das, wenn es low ist, wenn ich berufliche, keine Ahnung, ich habe mich auf ein Casting wahnsinnig vorbereitet und dann wurde das nix. Oder ein Dreh, der fest zugesagt war, wurde abgesagt und dann falle ich in ein Loch und so. Aber das, und also was mir hilft, ist Aktivität. Und tatsächlich, die letzten Jahre, weil ich singe auch in einer Band, und wir haben kurz vor Weihnachten im Dezember ein Konzert. Und deswegen habe ich dann immer so ab November sind dann die Wochenenden mit Proben vollgeballert und das, also, okay, ich weiß nicht, was es ist, also angeblich hat man ja nach dem Singen Endorphine im Mund.
Das stimmt, das habe ich auch schon mehrfach gehört. Das soll generell den Körper durchfluten mit Glückshormonen etc. Nur, ja, darum, ich hake nochmal nach, weil also die Jahreszeit ist insofern für mich schlimm, weil mir das Licht einfach fehlt. Bist du da dann eher unempfindlich? Weil ich rede jetzt auch nicht von irgendwie Depressionen, aber einfach, dass man so ein bisschen bräsig ist, träge, dass man auch manchmal schlechter, also gelaunt ist als im Frühling, Sommer. Bist du da unempfindlicher, würdest du sagen, dass dir auch dann die kurzen Tage nicht so viel ausmachen, dass Licht, der Lichtmangel okay ist und du kannst das anders irgendwie kompensieren?
Also erster Tipp, Vegan-Toiletten, nicht Toiletten.
Nee, das, die kenne ich sogar, das ist doch Vitamin D, ne? Genau.
aber
nehme ich mit dem bescheuerten Namen.
Vegan-Toiletten?
Was ist dort? Hat die denn da für verrückt? Hast du den neuesten Trend noch wieder aus Los Angeles, ne? Nee, aber also würdest du sagen, also Vitamin-D-Tabletten sind schon mal gut, ne?
Ja, also wurden mir schon empfohlen, aber ich nehme die tatsächlich nicht. Ich merke, ich nehme mir immer vor, und das ist manchmal so eine Sehnsucht im Sommer, weil ich merke, ich brauche im Winter viel mehr Schlaf.
Das ja, ist bei mir auch
so. Viel schwerer aus dem Bett.
Ja. Wird ja auch nicht hell. Kein Wunder. Es wird ja auch morgens nicht hell.
Es wird einfach nicht hell. Nee. Und genau, die Tage sind kürzer und ich kriege weniger unter. Aber ich merke auch, dass wenn ich kriege auch Sachen besser irgendwie gemacht, wenn ich jetzt mir vornehme, bla, meine Steuer zu sortieren oder sonst irgendetwas. Also im Sommer, ich bin halt so ein typischer, ich glaube, das ist typisch für unsere Breitengrade, dass wenn die Sonne scheint, ich muss raus. Also deswegen bin ich dann auch, ich muss dann raus, ich habe ein schlechtes Gewissen, zu Hause zu sein und irgendwie meine Arbeit zu machen oder Text zu lernen oder sonst was, weil ich einfach, ich muss in die Sonne. Und ich nehme mir dann auch vor, das passiert ja dann eh auch nicht, aber ich nehme mir dann so, das habe ich mir jetzt auch schon vorgenommen, so einen Fernsehtag zu machen. Einfach den ganzen Tag einfach nur abhängen zu Hause. Das kriege ich eh nicht hin. Deswegen, ich glaube, es kommt immer irgendwas. Also ich glaube wirklich, bei mir ist der Schlüssel die Aktivität. Etwas machen, irgendeine Aufgabe auch, oder
genau,
sie mir selber suchen.
Ja. Ja. Und hast du mit Ernährung gute Erfahrungen gemacht, dass du auch merkst, hey, es geht mir, wenn ich gewisse Dinge, die ich liebe, esse, schlechter, als wenn ich dann irgendwie so einen gewissen Plan, ist vielleicht übertrieben, aber dass ich einige Dinge ausprobiere und mit der Ernährung auch was positiv verändern kann, dass ich mich energiegeladener, frischer, wacher fühle?
Was mir tatsächlich, ich liebe ja Süßigkeiten.
Ich liebe Süßigkeiten. Ich auch. Ich sage ja, jetzt nicht genau was, wir wollen ja keine Schleichwürmer machen, aber also wenn ich bei einigen Sachen anfange, ist es die Hölle dann. Ja. und momentan sind die Fitnesscenter zu.
Und die esse ich, also das ist tatsächlich, weil ich esse Süßigkeiten nur, wenn es dunkel ist.
Ach,
das ist das? Ja. Ich würde niemals ein Schokocroissant zum Frühstück essen.
Sehr lustig.
Da ist der Tag für mich eigentlich gelaufen. Ja. Aber abends nach dem Abendessen, dann geht's los. Okay. Also das ist, und das hat tatsächlich auch etwas mit dem Sonnenlicht zu tun, weil solange die Sonne scheint, hat man die ganzen Hormone, die werden ausgeschüttet durch das Sonnenlicht. Und wenn es dunkel ist, dann muss man die Serotonin ausschütten, bla bla. Ja. Jedenfalls muss man sich dann diese Endorphine muss man sich dann durch die Nahrung holen. Aber ich meine, so unreflektiert kann doch kein Mensch sein. Aber ich haue mir dann einfach wirklich die Also,
aber du bist so schlank und durchtrainiert. Das hat man ja jetzt auch in dem neuen Tatort gesehen. Also da bist du auf einem Lauftrainer. Und also ich meine, du musst das ja offensichtlich sehr gut verbrennen, deine Schokocroissants und Süßigkeiten.
Also ich habe tatsächlich, weil für mich war so Gewichtskontrolle war immer ein Riesenthema. Immer, auch als Teenager und so. Und für mich hat sich das so ein bisschen normalisiert, seit ich, also was jetzt total in wurde, intermittierendes Fasten.
Habe ich auch mal probiert, bei mir hat es nicht so viel gebracht. Aber das ist auch, glaube ich, jeder Mensch reagiert einfach anders. Und, bei einigen bringt es super viel.
Ja, und das mache ich halt nicht nach so strengen Regeln, weil dieses richtige Intermittent Fasting ist ja, glaube ich, so, man darf 16
Stunden nichts und 8 Stunden darfst du im Zeitfenster.
Ah ja, genau. So eine lange Pause würde ich da auch nicht machen, aber ich achte irgendwie drauf, dass wenn ich abends deftig gegessen habe, also dann kriege ich auch morgens noch gar nichts runter.
Dann gibt es Breakfast Canceling, wie es so schön heißt. Ne? Dann gibt es erst mittags wieder was. Ja,
das ergibt sich aber so natürlich. Und dass ich bin da eh so ein bisschen, ich esse halt wirklich nur, wenn ich Hunger habe. Weil das war auch etwas.
Das ist sehr gut. Das ist ein super Tipp, finde ich. Auch viele können es nicht, weil der Körper sagt dir, wenn er was braucht. Und dann ist es super, wenn du dann auch erst was isst. Und nicht immer nur, weil die Zeiten danach verlangen. Dann nimmst du nämlich immer schneller zu, glaube ich.
Ja, und ich wurde halt so erzogen. Da gab es immer so ganz strikte Zeiten.
Um 12 Uhr Mittagessen.
Genau, also ich wurde da einfach immer gut gekocht. Und es war auch immer wichtig, aufzuessen, bevor man den Nachtisch essen darf und so. Also ich glaube, ich weiß nicht, da kann man Kindern, glaube ich, auch so in der Entwicklung wahnsinnig viele Steine in den Weg legen. Also das genau stimmt. Mit solchen pädagogischen Nonsens-Sachen, so, du musst jetzt aufessen und so. Weil ich finde es ganz schlimm und damit habe ich echt gekämpft. Also als erwachsener Mensch nicht zu wissen, esse ich jetzt gerade aus Hunger oder bin ich jetzt satt oder ist einfach nur Teller leer? Das ist
ja, oder aus Frust auch oder eben weil soziales, das ist Zusammensein und dann kommt die Oma und sagt, komm Junge, jetzt isst doch, und das schmeckt ja, wie schön, das schmeckt dem Jungen ja so gut und knallt dir ja nochmal den Teller voll, wo du gar nichts mehr möchtest, und dann musst du aber aufessen, weil die Eltern dir beigebracht haben, das musst du jetzt essen aus Höflichkeit, da sind ja viele Faktoren, die da zusammenspielen. Insofern. Hast du Lust und Zeit, auch mal wieder ein Buch zu lesen? Also bist du eine Frau, die dieses Medium genießt oder lässt dir lieber vorlesen? Wie ist da so dein Empfinden für das Thema Bücher?
Ja, das Thema Bücher ist meine Sehnsucht. Das ist auch tatsächlich, wenn der Herbst und Winter kommt, dann nehme ich mir immer vor, so, und dann, oder eben jetzt Lockdown, ne? Ich denke so, und dann muss ich nichts tun, dann kann ich einfach ein Buch lesen. Das ist für mich wirklich so der unerreichte Luxus. Und ich merke aber auch, also das geht tatsächlich, wenn ich wo bin, wenn ich drehe und ich habe einen Tag und ich habe meine Texte schon gelernt und ich kann mich eigentlich. Aber zu Hause, ich kriege es nicht hin. Ich liege auf dem Sofa und lese ein paar Seiten und dann bin ich sofort, denke, nee, Mist, ich habe die Blume noch nicht winterfest gemacht. Und also, dann fällt mir.
Du kannst dich einfach nicht darauf konzentrieren.
Die Maschine fertig. Die ganze, es ist schrecklich.
Das ist ja lustig. Es ist wirklich, dann musst du damit vorlesen, mit Hörbüchern versuchen. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Sie müssen natürlich auch dich fesseln. Es gibt auch, also auch wenn es dir vorgelesen wird, wenn es dich nicht interessiert, dann bist du da auch raus nach einer halben Stunde. Das ist tatsächlich so.
Hörbücher habe ich, weil die kann ich ja nur, die könnte ich nicht einfach nur hören, sondern die könnte ich nur nebenbei hören. Und dann habe ich zum Beispiel so ein ganz blödes Beispiel, das war aber kein Hörbuch, das war tatsächlich ein Podcast, den ich hören wollte und ich wollte gleichzeitig Koffer packen. Aber Koffer packen für einen ganzen Dreh, also für einen Monat. Ja. Ich habe wirklich gemerkt, dass in dem Moment, also von wegen Frauen können multitasken, ne? In dem Moment, wo ich überlegt habe, wie viele Unterhosen brauche ich da jetzt und brauche ich da jetzt wirklich einen Windbreaker oder reicht da diese dicke Strickjacke? In dem Moment sind mir die wichtigsten Motivationen der Hauptfigur, die da gerade irgendwie rezessiert wurde, das war ein Entweder-Oder. Also ich merke, dann plappern die weiter, aber ich kriege gar nichts mit.
Du bist eine Frau, die schnell auch mal mit den Gedanken woanders ist, die sich durch Impulse ablenken lässt.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. gibt es Leitsätze, Franziska, an die du dich in deinem Leben immer wieder gehalten hast und also mit denen du gut gefahren bist? Kannst du da vielleicht so, manchmal hört man dann auch so Sätze, die, dann heißt es, ja, das sind so Klischeesätze, aber ich finde es nicht Klischee, weil sie haben manchmal wirklich sehr viel Wahrheit, auch wenn sie am irgendwas nicht auf so einem Kalenderblatt kleben. Aber hast du da irgendwas?
Ich glaube wirklich, auch wenn ich schon, weil wir vorhin so über Werdegang und Beruf gesprochen haben. Also ich glaube wirklich, dieses Nicht-Aufgeben. Mhm. Das
Never give up, also, niemals aufgeben.
Ich hätte einfach, ich hätte so oft schon, wollte ich für den Beruf einfach den Hut draufhauen und sagen so, ihr wolltet mich nicht, dann verdient ihr mich nicht und ihr werdet euch alle total kränken, wenn ich nicht mehr zur Verfügung stehe, Schwachsinn.
Also hast du mehr, das hast du mehrfach erleben müssen, also diese Gefühle, ne? Dieses Gefühlschaos, ja, die auch Wut, auch an sich selbst nicht glauben. Das ist ja, glaube ich, das Gefährlichste, dass man den Glauben an sein eigenes Talent verliert. Mhm.
Das ist das Gefährlichste. Ich glaube, das war bei mir immer wieder mal, dass ich dann gedacht habe, ich kann es einfach nicht oder keine Ahnung. Oder
man ist nicht gut genug, auch dieses bin ich gut genug. Mhm.
Und ich glaube wirklich, dass also einfach nicht aufgeben, wenn man was will, dann darf man verdammt nochmal nicht aufgeben. Mhm. Kein anderer wird es einem durchsetzen oder durchkämpfen. Stimmt. Das ist das eine. Und das andere, das war ein Vorsatz, aber ich sage anderen Menschen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Also ich habe große Probleme damit, so anderen meine Meinung aufzudrücken. Oder das,
bist ein so Leben und Leben lassen und also, weil du hast natürlich recht, das ist ja gerade in der heutigen Zeit so ein bisschen, ich nenne es so Gesinnungsmissionierung, dass man eben meint, man müsste jetzt seine eigene Meinung anderen aufdrücken, weil das die einzig wahre, edle, gute ist, die es gibt. Da merken wir ja heutzutage viele Punkte, ne, wo man merkt, es fehlt so ein bisschen der Wille, sich mal in der Mitte zu treffen oder auch mal eine Diskussion zu führen und auch die Argumente des Gegenübers zu akzeptieren. Würdest du das sehen, dass das ein Problem ist, dass es zunehmend sich verhärtet und dass Diskussionen schnell auch dann ausarten, weil eben, wie du schon sagst, dass es eben Menschen gibt, die andere Meinungen dann auch nicht so respektieren und gerne ihre eigene durchsetzen wollen als die einzig wahre?
Ja, und das ist mir so fremd. Hm. Ich finde es tatsächlich eine Zumutung.
Und wie erklärst du dir auch, hat das was mit deiner Kindheit, mit dem, wie du erzogen worden bist, zu tun? Oder meinst du, das ist einfach in dir drin, vom Wesen her?
Ich glaube, das ist wie du mir, so ich dir. Also dieses, ich will nicht, dass mir Menschen sagen, wie ich zu leben habe und wie ich mich zu verhalten habe. Und deswegen ist es für mich einfach absurd oder nicht, es fühlt sich aber nicht richtig an, anderen zu sagen, wie sie zu sein haben oder so. Also auch Tipps geben. Das ist, da fühle ich mich so ganz schnell auf dünnem Eis. Also.
Ja, find ich aber toll, weil also das, da bist du mir sehr sympathisch, weil es gibt leider diverse Menschen, die eben genau das nicht beherzigen. Aber es wäre ein eigenes Thema, da kann man sehr in die Tiefe gehen. Die letzte Frage, liebe Franziska, wenn du eine Zeitreise machen könntest und zurückreist und deinem 20 Jahre altem Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben könntest, mit dem Wissen und mit den Erfahrungen, die du heute gesammelt hast, was würdest du der 20-jährigen Franziska mit auf den Weg geben?
Mach dich nicht klein.
Finde ich super. Also einfach, finde ich, das kann man so stehen lassen, oder? Oder möchtest du noch was nachschieben? Also ich höre raus, dass du hast manchmal das Gefühl gehabt, ich hätte ja auch für mich auch mich auf die Hinterbeine stellen müssen und nicht mich kleiner machen, als ich bin und es allen recht machen wollen. Ist das richtig interpretiert? Oder?
Ja, weil ich denke mir jetzt manchmal, wenn ich mir die heutigen 20-Jährigen ansehe, dass die wirklich viel selbstbewusster sind.
Das stimmt, ja.
Und wissen, was sie wollen, auch fordern. Und also das finde ich eigentlich, das hätte ich auch gerne damals schon begriffen.
Aber wie es immer so im Leben ist, ich glaube, du wärst nicht die tolle Frau, die du heute bist, wenn du nicht mit 20 noch unsicherer gewesen bist, weil man weiß nie, wie sich diese extrem selbstbewussten jungen Menschen mit 40 dann verhalten. Es ist tatsächlich so, weil es gibt Arschlochmenschen und die wachsen da auch erst rein in diese Rolle. Wahrscheinlich schneiden wir das später raus, aber also deswegen, man muss es immer ein bisschen differenzieren und ich glaube, das war genau richtig so, wie es sein sollte. Liebe Franziska, dann sage ich vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die neue Tatort-Episode. Für alles, was noch kommt. Ich drücke die Daumen, dass das nächste Jahr ganz, ganz viele tolle Projekte für dich bereithält. Auch wo Projekte, in denen du dich reiben kannst. Und bis ganz bald. Vielen lieben Dank.
Danke vielmals für das schöne Gespräch. Danke für die Einladung. Und alles Gute für dieses tolle Format.
Vielen lieben Dank.
Das war die Alexander Nebe Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.